Ihr hört Comic Review. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal mit einem Comic, der mich schon längere Zeit in den Bann geschlagen hat. Man könnte sagen, es ist so der Klassiker aus den 90ern, der immer noch aktuell ist, der immer noch eine facettenreiche Vielfalt bietet, die heute, selbst heute noch den ein oder anderen Comicautor als Grundlage für seine Geschichten dient. So bin ich auch wieder auf diesen Comic gekommen. Noch mehr wird nicht viel verraten, denn es gibt in diesem Buch ein Heft, eine Episode, die von einem anderen Autor zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird. Um welches Buch handelt es sich? Es handelt sich um Sandman, die Zeit des Nebels von Neil Gaiman. Neil Gaiman ist, man könnte fast ihn mit Alan Moore gleichsetzen, also einer der traditionellen Comic-Autoren. Neil Gaiman schreibt nicht nur Comics, er schreibt auch Bücher, ist eine sehr interessante Gestalt. Ich hatte ihn mal bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Comic ganz allgemein gehört und gesehen und er ist ein faszinierender Kopf, er ist ein Vordenker, ein Meister und dieses Werk Sandman ist mittlerweile ein Klassiker mit einer beeindruckenden Fülle von immerhin 75 Ausgaben, die zwischen 89 und 96 auf den Markt gekommen sind, alle damals erschienen bei Vertigo. Mittlerweile gibt es unzählige Omnibus-Ausgaben, es gibt absolut Sandman Edition, also in Überformat, ziemlich groß, wo ich sagen muss, dann kommt das Artwork wahrscheinlich noch etwas besser zur Geltung. Bei mir ist es im Prinzip eigentlich Band 4, wenn man die Comicreihe nimmt, wie sie bei Panini erschienen ist. Ich habe mir die Sandman-Edition bzw. diesen Teil der Sandman-Edition der Süddeutschen Zeitung angeschaut. Dort bekommt man diesen Teil, um einfach mal reinzuschnuppern, für 14,90 Euro mit immerhin 224 Seiten, 8 Episoden oder man könnte sagen 8 Hefte, eine nicht ganz ernst gemeinte Biografie der einzelnen beteiligten Zeichner und Autoren sowie ein wahnsinnig tolles Vorwort, wobei ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob das so ganz ernst gemeint ist oder ob das so eine kleine Kritik mitschwingt immer, aber ich glaube, es ist einfach jemand, der Neil Gaiman vergöttert, verehrt und die beiden scheint, zumindest wenn man zwischen den Zeilen liest, eine sehr innige Freundschaft zu verbinden, sodass kleine Sticheleien durchaus erlaubt sind und gar nicht so gravierend ins Gewicht fallen. Das Vorwort, was mich so begeistert hat, ist von Harlan Ellison, hierzulande nicht ganz so bekannt, ebenfalls Autor, aber mehr von Romanen, Büchern, Kurzgeschichten. Hat einen Einstieg mir in dieses Comic nochmal gegeben, wo man sich manchmal fragt, er redet so ein bisschen um den heißen Brei, spricht immer mal bestimmte Punkte an, zeigt, wie tiefgreifend, wie facettenreich diese Erfindung von Neil Gaiman, Sandman ist, dieses Universum, das er gesponnen hat. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob so eine Meisterwerke heutzutage wirklich noch in dieser Tiefe produziert werden. Mir persönlich sind jetzt aktuell gar keine laufenden Serien oder vielleicht vor kurzem abgeschlossene Serien bekannt, die es mit zum Beispiel Neil Gaimans Sandman wirklich aufnehmen können. Natürlich gibt es in der Vergangenheit immer mal ein paar Serien, die interessant sind, aber solche Meisterwerke sind selten. Natürlich muss man auch sagen, ich hatte es ja schon gesagt, bei mir hat es wiederholte Anläufe gebracht, wirklich dieses Buch bis zu Ende zu lesen. Es ist kein einfaches Lesen, man könnte es vielleicht vergleichen mit einem klassischen Text von, nehmen wir mal den Klassiker Goethe. Die Bücher sind faszinierend von ihm und man braucht aber einfach ein bisschen mehr Zeit. Es ist eben kein Groschenroman, kein Bestseller im klassischen Sinne, sondern es ist ein Buch, mit dem man sich hinsetzen muss. Ich glaube, ich habe es an 3-4 Abenden gelesen. Wenn man sich überlegt, das sind 8 Hefte, die man eigentlich relativ locker an einem Abend durchziehen kann. Aber es ist dann einfach so auch ein intellektueller Overload, der einen dazu zwingt, einfach mal eine Pause zu machen, drüber nachzudenken, wie tiefgreifend das ist, drüber weglesen, dann hat man es einfach so in sich reingeschrotet, das muss dann auch nicht sein, denn dann lieber ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und das ein oder andere für sich reflektiert nochmal betrachten. Kommen wir erstmal zur Banalität des der äußeren Aufmachung, die Süddeutsche Zeitung, also diese Bibliothek der Süddeutschen Zeitung, das ist diese, nicht dieser wie damals bei From Hell, sondern die in blau gehalten ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es insgesamt gibt, jedenfalls einige. Ach, hier steht's. 10 beeindruckende Graphic Novels ausgewählt von der Feuilleton-Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Und das muss man sagen, Hardcover für 14,90 € mit Kapitelband. Das habe ich lese momentan noch parallel ein anderes Buch, ein sehr schönes Buch. Also ich werde es demnächst besprechen, aber was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, meine für, ich weiß nicht, was es in der Produktion kostet, für ein paar Cent mehr so ein Kapitelband reinzumachen, werte das Buch nochmal auf, so habe ich wieder meine klassischen Lesezeichen von Huntingdown Comics, die ich hier reinstecke, aber in dem Fall ist das Kapitelband dabei. Ansonsten auch ein Papier, was mir persönlich eben, wenn man die Comics von Vertigo kennt, die haben immer so ein nicht blütenreines Weiß, sondern eher so dieses Richtung Recyclingpapier, sehr schöne Haptik, was in meinen Augen halt diese Grafik und dieses Artwork auch nochmal entsprechend unterstützt und besser herauskommen lässt. Es fasst sich nicht nur gut an, es sieht gut aus, es ist toll aufbereitet, rein vom Äußeren schon wirklich toll. Wie gesagt, mit dem Blau kann man drüber diskutieren, zumindest fällt es auf. Mir hat es sehr gut gefallen. Aber nun zur eigentlichen Geschichte. Ich hatte ja gesagt, es ist ein Klassiker, der hier quasi in 8 Heften, 8 Episoden erzählt wird, der eine Geschichte enthält, aus der später dann nochmal ein ganzes Universum, oder ja, ein ganzes Universum ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, zumindest eine eigene Reihe sich erstreckt hat. Denn das ist auch der Grund, warum ich dann noch einmal darauf zu sprechen gekommen bin, warum ich diesen Comic dann doch nochmal lesen wollte. Denn in Ausgabe oder Episode 4, worin die Toten zurückkehren und Charles Rowland seine Ausbildung beendet, geht es um Charles Rowland und Edwin Payne, die hier von Neil Gaiman erfunden worden sind, die dann im weiterführenden in etlichen kleineren Adaptionen oder One-Shots einfach nochmal zum Leben erweckt worden sind. Hierzu wird demnächst auch nochmal eine Besprechung von mir kommen, seid also gespannt. Und die beiden sind halt der Grund, warum ich sagte, jetzt ist Zeit, dieses Buch nochmal zu lesen und mir anzuschauen. Im Fokus dieses Buches, dieser Erzählung, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, inwiefern diese Geschichten innerhalb dieses epuralen Epos nochmal verbunden sind, wie das im Einzelnen zusammenhängt. Ich denke mal, einige Anhaltspunkte in diesem Comic lassen darauf schließen, dass es hier schon so ist, dass, wenn man diese ganze Reihe von Sandman liest, sicherlich auch da ein Mehrwert herauszieht. Ich hatte ja schon gesagt, bei Panini ist dieser Band als Teil 4 erschienen. Für mich solo betrachtet ist es trotzdem ein Lesevergnügen, wo man nicht irgendwie etwas vermisst, wo man sagt, man hat so das Gefühl, es fehlt einem was. Nein, es ist eine inhaltliche Einheit, die ohne weiteres solo betrachtet gelesen werden kann. Also wer immer schon mal mit Sandman geliebäugelt hat, der sollte einfach sich mal diese Ausgabe zulegen und dann vielleicht in Zusammenhang mit dem weiteren Buch, was ich dann als nächstes besprechen werde, sich anschauen und mal gucken, ob es was für den einen oder anderen halt dort draußen ist. Also nochmal, Eröffnungsszene ist in dem Fall Destiny eine Gestalt verhüllt wie die toten Reiter bei Herr der Ringe, also dieser toten Könige, mit den Namen habe ich es immer nicht so genau, jedenfalls diese Umhänge, wo man die Gesichter nicht so richtig sieht, er kommt mit angeschwebt quasi oder angelaufen durch die Wüste mit einem Buch, mit dem Buch, in dem alles drin steht und ruft seine Brüder und Schwestern zusammen und sie beraten sich quasi noch einmal, beziehungsweise er weist darauf hin, dass es Zeit wird, in einer bestimmten Art zu handeln. Und das ist auch das Interessante. In diesem Buch steht eigentlich alles schon das drin, was in diesem Comic nachher passieren wird. Aber er sagt es ihnen trotzdem nicht, sondern es ist so, ihr müsst es halt selber noch machen. Das Schicksal ist anscheinend nicht beeinflussbar. Es ist geschrieben und es wird so passieren. Und trotzdem kann er da halt drauf einwirken. Es gibt verschiedene Charaktere in diesem Sandman-Universum. Also zum einen Destiny, dann Desire, die Zwillingsschwester Despair. Destiny, hatte ich schon gesagt, ist der älteste der ewigen. Also sind also diese im Prinzip Charaktereigenschaften, die man so widerspiegeln kann. Delirium, dann Dream und der soll dann auch im Fokus dieser Erzählung stehen. Er wird innerhalb dieser Zusammenkunft, dieser Mächtigen, man könnte fast sagen, es sind in gewisser Weise Götter, es sind Eigenarten der Menschen, Sünden, Verfehlungen, die hier ihren Kern treffen und trotzdem gibt es dann auch nochmal, das ist ja auch dieses Spiel zwischen Dream und dem Teufel, also Lucifer in dem Fall, andere Gegner, andere Sichtweisen. Es kommen nachher noch einmal die ganzen Götterwelten aus der nordischen Sage, aus der griechischen Sage. Es ist ein deswegen auch nicht ganz einfaches Buch. Also die ganzen mythologisch angehauchten Gottheiten tauchen ja auf und bekommen quasi ein Spiel mit diesem Dream, mit diesem Haupthandelnden, aber so geschickt verwoben, dass es auch nicht langweilig wird, sondern eher so dieses wirklich packende, faszinierende Mysterium an den Tag legt. Und Destiny kommt halt, redet mit ihnen, bringt eigentlich alle Parteien dazu, sich zu unterhalten, gewisse Anklagen zu machen, sagen hier Verfehlungen, die hier existieren. Und Dream kommt am Ende dieser Unterhaltung dazu, dass er eine verschmähte Liebe oder eine Liebe, die er in die Hölle geschickt hat, zu Unrecht in die Hölle geschickt hat, weil er in seinem Stolz, in seinem eigenen Tun verletzt war und deswegen diese Ex-Geliebte eigentlich nun aus der Hölle herausholen will wieder. Er hat aber Angst, weil ich denke mal, das ist eine Handlung, die dann wahrscheinlich von früher, in meinem vorhergehenden Band verwoben ist, aufgegriffen wird. Denn er hat mit Lucifer, mit dem Höllenfürsten, schon einmal eine Konfrontation gehabt, wo er weiß, wenn er die Hölle noch einmal betritt, er eigentlich tot ist. Und Neil Gaiman macht das nicht klassisch hier, es ist halt nicht Stereotyp, sondern er greift quasi in dieser Geschichte ein und überrascht auf interessante Weise, denn Lucifer gibt seinen Job auf und überlässt Dream, Morpheus, er hat viele Namen, also dieses Element des Traumes, des schlafenden Traumes, überlässt ihm den Schlüssel zur Hölle und sagt hier, das ist jetzt keine direkte Strafe, aber auch kein Segen. Und dann kommen sie alle eben, diese mythologischen Figuren aus diesen unterschiedlichen Kulturkreisen, Odin, Anubis, Loki und Thor und wer nicht noch alles, um diese Vorherrschaft dieser Hölle zu kämpfen, zu sagen, pass auf, wir bieten dir das und das an und dann kriegen wir den Schlüssel und dann haben wir die omnipräsente Gewalt über diese Hölle. Denn anscheinend ist es so, dass alle aus der Hölle raus sind, die Hölle ist nachher wirklich leer, er schließt die Hölle zu, also Lucifer, und übergibt diesen Schlüssel und die ganzen Toten und in der Hölle Schmorenden, die diese Strafe auch verdient haben. Nicht alle wollen wirklich raus aus dieser Hölle, sind plötzlich auf freiem Fuß und wollen wieder eingefangen werden, beziehungsweise wollen zurück in diese Hölle. Es ist ein bisschen paradox auf der einen Seite, das merkt man auch in diesen Gesprächen, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe so viele Gräueltaten getan, du kannst mich hier nicht einfach vertreiben. Und er sagt dann, also mittlerweile bist du hier schon so lange hier unten, dass es auch keinen wirklich mehr interessiert, wer du bist. Und genauso ist es mit dieser Geliebten von Dream, von Morpheus, dieser Nada, die in die Hölle geschickt worden ist und dann schon tausende von Jahren dort quasi dieser Höllenqualen leidet, trotzdem immer noch eine attraktive Dame ist. Und Dream steht zu seinem Wort und betritt diese Hölle und erlebt halt die Überraschung, dass er nun der quasi neue Fürst der Unterwelt ist, beziehungsweise er den Schlüssel zur Hölle hat. Daraufhin lädt er alle ein und schaut halt, wie er den Schlüssel verteilen kann, beziehungsweise kommen sie alle und wollen diesen Schlüssel haben. Wie es ausgeht, werde ich natürlich hier nicht verraten, weil da ist noch einiges an Potenzial, was entdeckt werden muss. Aber das Interessante ist halt, wie Neil Gaiman hier diese Geschichte aufgreift, wie er diese einzelnen Charaktere, wie er diese einzelnen Figuren ins Spiel bringt. Nicht umsonst sagt man ja so ein bisschen, es ist so Sandman wahrscheinlich auch der Comic für die Intellektuellen. Also es ist nicht keine einfache Kost auf keinen Fall, aber eine lohnende Kost, durch die man sich vielleicht manchmal einfach so ein bisschen selbst in den Hintern treten muss und sagen, komm, ich lese das jetzt zu Ende. Es ist eine Geschichte, die einen wahrscheinlich umso mehr gibt, umso reifer man ist. Man kann sie locker mehrfach lesen. Also ich denke mal, das ist eines dieser Werke, das ich wahrscheinlich jetzt öfter mal in die Hand nehmen werde. Denn es gibt immer mal auch bestimmte Aspekte dieses Comics, wo ich so dieses Gefühl habe, dass das dann von den heutigen, jetzigen Autoren immer wieder aufgegriffen wird und neu ins Spiel gebracht wird. Und das macht so diesen Reiz halt aus, zu sagen, es ist nicht einfach nur ein Comic, den man so quasi einmal liest und vergisst und es war eine nette Geschichte, aber sondern und der eigentliche Kern so ein bisschen fehlt. Aber hier ist es so, dass es ein Buch ist, das so tiefgreifend gehen kann, so viele Facetten aufwirft, dass man auch über die Zeit, wenn man andere Comics liest, wahrscheinlich immer wieder mal zurückgeht zu Sandman und sieht, aha, hier sind gewisse Parallelen, hier hat sich vielleicht der ein oder andere Autor inspirieren lassen. Und das ist so diese Faszination dieses Comics. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, es ist wirklich in meinen Augen kein einfaches Durchschmökern, kein einfaches Durchlesen, sondern es ist eine Vielzahl von Charakteren, eine Entwicklung der Geschichte, wo man sich an manchen Stellen der Geschichte vielleicht manchmal fragt, warum bringt das der Autor jetzt, warum wird das jetzt so dargestellt und wie will er das auflösen? Und man hat dann auch am Ende aber wirklich so das Gefühl, es ergibt alles, das Große und Ganze, wirklich ein zusammenhängendes Bild, es macht einen bleibenden Eindruck auf den Leser. Es ist gerade diese facettenreichen Charaktere, die häppchenweise erzählt werden, ohne dabei wirklich erschlagen zu wirken. Und es ist auch so, dass bestimmte Charaktere mir dann in dem einen oder anderen auch so vom Erscheinungsbild nochmal begegnet sind. Also das sind Figuren, in dem Fall rede ich von der Figur Matthew, die mir bei anderen Comics oder einem ganz speziellen anderen Comic so von dem äußeren Erscheinungsbild an eine Figur aus House of Mystery, einer relativ erfolgreichen, lange anhaltenden Serie, bekannt vorkommt. Ebenfalls bei Vertigo damals erschienen und deswegen sage ich ja, also es sind so viele Inspirationsquellen, die in diesem Buch sicherlich ihren Fokus finden. Auch der Rabe am Anfang, der so ein bisschen wie Poe wirkt, also der Rabe aus der Geschichte von Poe. Und das macht so diesen Reiz aus. Und dann diesen fast Stilbruch in der Mitte, Episode 4, wie gesagt, als dann diese späteren zwei toten Detektive plötzlich ihre Rolle bekommen, das so rausgerissen aus diesem ganzen Kontext fast wirkt, das so eine Anspielung an die Folterei, die Qual oder so der Jugend wahrscheinlich im Internat hier wieder gespiegelt werden und die dann später, weil sie eben ganz am Ende dieser Geschichte in gewisser Weise befreit sind, plötzlich ihr Eigenleben entwickeln. Insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, mit den Abstrichen, dass es wirklich keine einfache Kost ist zu lesen, ein wirklich lohnendes Buch und hier sei jedem, wer sich nicht entscheiden kann, gibt vielleicht auch noch die ein oder andere Ausgabe, die man sich hier zulegen kann. Man sollte sie vielleicht auch, sonst bin ich immer so ein Typ, der sagt, okay, man kann vielleicht auch mal auf Englisch probieren. Bei Sandman tue ich mich schwer. Also ich habe immer noch den Band 1 in meinem Schrank stehen, habe den auch zur Hälfte gelesen, aber dann ist es wahrscheinlich noch eine Idee schwerer, weil es halt eben also sinnaufgeladen dargestellt wird hier, ohne jetzt zu abgehoben zu wirken. Aber es ist halt eine anspruchsvolle Kost. Ich habe es ja schon oft gesagt. Was man dazu noch sagen kann, ist auch der nächste Punkt, warum ich es vielleicht manchmal nicht gleich wieder zur Hand genommen habe, ist das Artwork. Es ist insgesamt ein sehr, sehr komplexes Artwork. Hat mit dem heutigen Hochpolierten überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist, man sieht deutlich so dieses Geinkte und dann ist es aber relativ in gewisser Weise einfach koloriert und trotzdem faszinierend, farblich sehr stimmungsgeladen zu den einzelnen Zeitpunkten. Es wirkt sehr antiquiert schon, sehr, sehr alt, spiegelt sich aber heute auch in heutigen einigen Comics wieder, so dass es halt auch in gewisser Weise zeitlos ist. Es ist so ein Klassiker, der viel durch dieses Spiel aus Licht und Schatten, aus diesem, wie Figuren geinkt wurden, wie sie halt dann relativ einfach in Farbe in Szene gesetzt worden sind, glänzt und sich auszeichnet. Es ist ein sehr komplexes, nicht umsonst gibt es eine übergroße Ausgabe von Sandman, ein sehr komplexes Artwork, wie man könnte fast sagen, so ein bisschen wie so ein Kupferstich, der sehr detailreich ist, der manchmal vielleicht, wenn man die einzelnen Panel sich so anschaut, auf der Größe oder auf dieser Heftgröße dann ein bisschen untergeht und dadurch halt durch dieses große Format fast noch besser wirkt. Was auch grandios ist, was immer so ein bisschen eine Anspielung ist an das, was in diesem Comic nachher vorkommt, ist jeweils so dieses Heft-Cover-Artwork, was hier jeder einzelnen Episode vorangestellt ist und dann gibt es auch nochmal kleinere Bilder, jedenfalls gibt es glaube ich auch, da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, auch ein Buch nur zum Cover-Artwork von Sandman so komplex ist, dass jedes einzelne Buch ist fast so ein modernes Gemälde, also modern im Sinne von, dass es sehr abstrakt manchmal ist, sehr experimentierfreudig in der Umsetzung. Jedes einzelne ist wirklich ein Traum für sich, ein Meisterwerk der Komposition, das aber komplett anders ist als nachher das Artwork, was in diesen Heften, in diesen einzelnen Episoden dann vorherrscht. Das Artwork an sich, obwohl relativ viele Zeichner, das sieht man anhand dieser Biografie am hinten, relativ viele Zeichner hier an Werk waren, also Zeichner, Tuscher, Cover Design, Kolorist, sind es wirklich mehrere, toll aufbereitet. Ganz am Ende sieht man wirklich, bei welchem Buch welcher Künstler am Werk war. Ergibt es trotzdem in sich ein sehr homogenes Bild, also man merkt nicht, dass hier wirklich unterschiedliche Autoren am Werk sind. Was ich interessant finde, ist dieses Vorwort. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Panini-Ausgabe ebenfalls mit dabei ist, wo dann so ein Hauch von Kritik mitschwingt. Jetzt habe ich leider vergessen, ob es Destiny oder Morpheus war, also Dream, der keinen Schatten wirft. Und in dieser Ausgabe, es wird so erzählt, ja, es ist die Figur, die keinen Schatten wirft, und trotzdem wird er nachher von dem Künstler mit Schatten gezeichnet, was dann auch über die diversen Ausgaben in keinster Weise irgendwie korrigiert wird, aber einfach mit dabei ist. Und das finde ich trotzdem toll, dass es halt auf den Fokus also gelenkt wird, dass man sagt, okay, man kann es sich anschauen und man steht einfach dazu. Unterschiedliche Charaktere in diesem Buch sind dann auch manchmal so ein Hauch von Goth angehauchte, wenn man so auf diesem Goth-Treffen manchmal ist, diese so herausgeputzt sind, ganz schwarz und mit schwarzen Rüchen, also auch von der Seite her sehr individuell gestaltet und dann eben diese unterschiedlichen Kulturkreise und unterschiedlichen Fantasien. Ich kann dieses Buch eigentlich wirklich nur wärmstens empfehlen, auch wenn ich sagen muss, einfach aufgrund dieser etwas inhaltlichen Anlaufschwierigkeiten. Es ist halt kein einfaches Lesen. Also eigentlich hätte es 10 Punkte verdient, aber im Kontext der Comics, die heute so sind, sage ich es einfach mal aufgrund der Erzählstruktur, der Fülle des Stoffes, der Art des Stoffes, ziehe ich einfach mal einen Punkt ab. Und aufgrund des Artworks, was vielleicht, wenn man so das heutige sich anschaut, nicht mehr ganz zeitgemäß wirkt, obwohl es ein Klassiker schlechthin ist, ziehe ich einfach 2 Punkte ab. Im Geiste gebe ich trotzdem 10, also es sind 8 Punkte, die ich jetzt vergebe, einfach so im Kontext des Podcasts an sich. Wer weiß, worauf er sich einlässt, wird wissen, dass es mindestens 10 Punkte wert ist. Mag so ein bisschen ein Widerspruch in sich sein, aber ich kann es schlecht anders in Worte fassen, weil es eben ein Buch ist, das sicherlich nicht für jedermann etwas sein wird. Man sollte vielleicht schon entweder ein Faible für mythologische Geschichten haben, für geschichtlich beeinflusste Geschichten haben, oder man sollte halt einfach wissen, worauf man sich einlässt, dann kann man sagen, kann man locker die 10 Punkte geben, ansonsten halt mit Abstrichen 8 Punkte, ich hatte es ja gesagt, wo meine Abstriche hier liegen. Ein fantastisches Werk. Ich muss sagen, ich werde Neil Gaiman jetzt weiter im Auge behalten. Ich werde jetzt nochmal Band 1, den ich zur Hälfte mal angefangen habe, nochmal zu Ende lesen und nochmal reingucken, weil ich merke halt, je mehr Comics man liest, wie viele Inspirationsquellen sich hier andere Künstler quasi aus diesem Werk gezogen haben. Deshalb, ganz klarer Tipp für alle Comic-Fans, man sollte Sandman mal gelesen haben, Neil Gaiman, ein großer Meister, und da braucht es auch eigentlich nicht dieses Zitat von Stephen King auf dem Rückumschlag des Buches, was immer er auch schreibt, es ist wunderbar. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen von Sandman. Wie gesagt, idealer Einstieg ist wirklich diese Süddeutsche Zeitungsbibliotheksausgabe. In dem Fall ist es Ausgabe 2. Bei Panini wäre es Ausgabe 4. Neil Gaiman, ein ganz großer, sicherlich im Atemzug mit Alan Moore zu nennen. Den liest man ja auch mal nicht ebenso zwischendurch. Und genauso sollte man sich hier Zeit nehmen. Vielleicht entweder jeden Tag ein Heft, 2 Hefte. Oder wenn man es verschlingt, dann gerne auch im Ganzen. In diesem Sinne, weitere Besprechung dieser Art wie immer auf comicreview.de. Also bis zur nächsten Besprechung. Es werden dann natürlich die Figuren sein, die ich bereits angesprochen habe. Diese toten Ermittler, die toten Detectives. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.